Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gesundheitswissen kompakt. Heute dreht sich alles um ein Thema, das mit Sicherheit viele von uns beschäftigt. Der Sommer steht vor der Tür und wir wollen uns am Strand fit und wohlfühlen im eigenen Körper. Aber wie gelingt denn eigentlich der Weg zur Strandfigur? Muss es eine Blitzdiät sein? Was ist dran an Sommertrends und Diätmythen? Darüber spreche ich heute mit Celia Kumro. Sie ist Ökotrophologin und kennt sich bestens damit aus, wie gesunde Ernährung wirklich funktioniert. Ganz ohne Jojo-Effekt und Frust. Celia, herzlich willkommen.
Ja, hallo Mario. Danke für die Einladung.
Gerne. Und ich freue mich, dass du Zeit für uns hast. Und ich habe natürlich viele Fragen im Gepäck. Viele möchten ja pünktlich zum nahen Sommer noch schnell ein paar Kilos verlieren. Ist das überhaupt realistisch in so kurzer Zeit?
Also man muss sagen, ein bisschen kann man auf jeden Fall in ein paar Wochen rausholen. Das klappt aber am besten mit realistischen Erwartungen. Also dann bleibt man auch motiviert. Man sollte sich jetzt eben keine Ziele setzen, die einfach nicht realistisch sind und denken, okay, ich kann in 2-3 Wochen perfekt zur Strandfigur kommen. Also man sollte sich realistische Ziele setzen, aber da kann man auf jeden Fall auch was rausholen. Was ich aber auch gerne an dieser Stelle noch sagen würde, wäre, dass ja auch jede Strandfigur ganz individuell ist und jeder ja auch ein ganz eigenes Wunsch- und Wohlfühlgewicht hat. Also kommt es da auch einfach an die eigenen Erwartungen an, die man hat und die eigenen, ja, Ziele, die man haben möchte.
Jetzt hast du ja von realistischen Zielen gesprochen. Was ist denn realistisch? Wenn man sagt, ich möchte jetzt in 2 Monaten 10 Kilo runter haben, ist das machbar?
Also das wäre auf jeden Fall nicht realistisch. Und ob es gesund ist, wäre auch eine andere Frage. Realistisch oder gesund sind so ungefähr 0,5 Kilogramm pro Woche, 0,5 bis 1 Kilo die Woche. Man kann sich das so vorstellen, rein rechnerisch entspricht zum Beispiel 1 Kilo Körperfett ungefähr 7000 Kilokalorien. Und wenn man jetzt zum Beispiel 1 Kilo pro Woche abnehmen will, dann müsste man 1000 Kilokalorien am Tag einsparen. Und das ist schon sehr, sehr sportlich. Also das ist auch nicht für jeden im Alltag eben geeignet, 1000 Kilokalorien einzusparen.
Realistisch ist auch nicht gesund.
Nee. Das auch nicht, genau. Und das hält man auch nicht lange durch. Und realistischer sind dann halt 100 bis 500 Kalorien Defizit pro Tag, obwohl da 500 auch schon knackig sein kann. Und das ergibt dann ungefähr 0,5 Kilo Gewichtsverlust pro Woche. Und das ist für viele oft gut machbar.
Also diese sogenannten Blitzdiäten, mit denen man angeblich in kurzer Zeit ganz, ganz große Erfolge erzielt, die sind eigentlich nicht zu empfehlen.
Genau, weil was man am Ende meist verliert, ist Wasser, es ist Muskeln und die gute Laune, aber kaum Fett. Und am Ende kommt das Gewicht oft schneller zurück, als einem das lieb ist. Deswegen würde ich davon auf jeden Fall abraten.
Was sind denn so die typischen Fehler, die Menschen machen bei dem Versuch, ganz schnell abnehmen zu wollen?
Ich denke, ein Hauptfehler, den auf jeden Fall viele machen, ist, dass sie denken, weniger ist besser. Also viele schrauben die Kalorien extrem runter und kämpfen dann eben mit Hunger, vielleicht auch mit schlechter Laune, mit Heißhunger, Attacken. Und das hält eben niemand lange durch. Besser ist es da, moderat eben einzusparen, auf Nährstoffe zu achten und Geduld zu haben. Ich weiß, das ist schwierig und fällt einem oft nicht so leicht. Aber da liegt letztendlich in der Ruhe die Kraft und der Körper braucht auch einfach Zeit, bis er sich verändert. Und da muss man da wirklich, ja, mit Zeit rangehen und mit Planung.
Ja, was ist denn überhaupt wichtiger, wenn man sich das jetzt mal so vor Augen führt, ne? Viele sagen ja mal, ja, du musst mehr Sport machen, na, nee, du musst mehr auf Ernährung achten. Was ist essentiell beim Abnehmen? Geht's eher um Ernährung oder liegt der Fokus auf Sport, wenn es um die Strandfigur geht?
Ja, also wenn man sich da zum Beispiel mal so eine Waage vorstellen würde, dann wäre die Ernährung auf jeden Fall die schwerere Seite, weil das schon mehr ausmacht. Man sagt so 70-80% des Abnehmerfolgs hängt wirklich davon ab, was du isst. Aber man darf den Sport auch nicht unterschätzen, denn Sport verbrennt ja zusätzlich zum Beispiel Kilokalorien. Und am Ende des Tages geht es ja immer darum, dass man ein Kaloriendefizit hat. Und wenn ich dann natürlich mehr verbrenne, kann ich vielleicht an einem Tag auch mal ein bisschen mehr essen. Und dazu kommt ja noch, dass Sport auch einfach einen fit hält, dass er für die Muskeln verantwortlich ist. Und Muskeln brauchen wir ja auch, wenn wir Kalorien verbrennen wollen. Deswegen ist beides wichtig. Aber hauptsächlich geht es hier tatsächlich dann um die Ernährung.
Also mehr Muskeln heißt natürlich dann auch, dass man mehr Kalorien verbrennt.
Genau, die Muskeln sind ja sozusagen so kleine Ofen, die auch, wenn wir ruhen, für uns die Kalorien verbrennen. Und das möchte natürlich jeder gerne haben.
Also die gute Mischung macht es, ne? Wenn man sagt, man möchte vielleicht 500 Kalorien am Tag einsparen, dann heißt das, vielleicht kann man 300 Kalorien bei der Ernährung sparen und 200 Kalorien packt man sich nochmal drauf durch Sport, indem man vielleicht eine halbe Stunde joggt.
Genau, das wäre eigentlich eine richtig gute Mischung.
Was sind denn so die häufigsten Diätmythen, auf die viele Menschen hereinfallen?
Also das, was ich wirklich oft höre, ist dieses typische Kohlenhydrate machen dick. Was nicht stimmt, weil Kohlenhydrate selbst machen nicht dick. Ein Kalorienüberschuss tut das. Und gerade so Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte enthalten auch zum Teil wirklich wertvolle Kohlenhydrate, die sogar beim Abnehmen zum Teil helfen können, wenn Ballaststoffe auch drin sind, weil sie sättigend wirken. Auch so ein typisches Beispiel ist ja auch Fett macht Fett. Also viele versuchen ja auch Fett wirklich zu meiden, was auch nicht richtig ist. Es kommt dann natürlich darauf an, welche Fette man isst. Aber der Körper braucht auch gesunde Fette für Hormone, Haut und Energie. Also da sollte man auf jeden Fall auch nicht denken, nur weil man jetzt fett ist, wird man automatisch fett. Und was auch noch so gängig ist, glaube ich, dieses, wenn man abends Kalorien isst, dann setzt das sofort an der Hüfte an, was auch Quatsch ist, weil am Ende des Tages zählt eben die Tagesbilanz und nicht die Uhrzeit. Zumindest fürs Abnehmen, je nachdem, wenn man sehr spät isst, kann das natürlich auch auf sich auf den Schlaf auswirken, aber darum geht es ja dann primär erstmal nicht.
Ne, in dem Moment nicht, ne? Aber stimmt, das habe ich auch schon gehört, dass es am besten ist, spätestens 4 Stunden vor dem Schlafen das Letzte zu essen, damit einfach der Darm auch dann die nötige Ruhe findet und der Körper dann auch gut schlafen kann.
Genau, aber für die Kalorien ist es egal, wann sie gegessen werden.
Ja, klar. Aber jetzt hast du auch Kohlenhydrate angesprochen. Da geht es um die klassischen Low-Carb-Konzepte. Da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. Es gibt ja diese, in Anführungsstrichen, guten Kohlenhydrate und in Anführungsstrichen auch schlechten Kohlenhydrate. Ne? Was sind denn die guten, was sind denn die schlechten?
Also wenn wir das jetzt in gut und schlecht einteilen, also klar, gute Kohlenhydrate sind auf jeden Fall ballaststoffreiche Quellen, die zum Beispiel in Vollkornprodukten stecken. Das heißt Haferflocken, Vollkornbrot, Naturreis, Wildreis, Hülsenfrüchte, ne? Also was Linsen, Kichererbsen dazugehört. Ja, gut, im Gemüse steckt nicht immer so viel Kohlenhydrate, aber eben alles, was sehr ballaststoffreich ist. Also wir sprechen da von mehrkettigen Kohlenhydraten zum Teil. Und nicht so gute Kohlenhydrate sind halt, ja, das, was eigentlich jedem Menschen aber auch super schmeckt. Die einkettigen Kohlenhydrate wie Weißmehl, Cornflakes, ja, in Süßigkeiten, in Chips, alles, was da eigentlich so drin ist.
Pizza, Nudeln gehört auch mit dazu.
Ja, aber kann bei Nudeln ja vielleicht auf Dinkel- und Vollkornnudeln umschmelzen. Dann geht's.
Ah, Vollkornnudeln, ah, das hat immer so ein strohiges Gefühl im Mund, finde ich. Ne? Lieber gar keine Nudeln als Vollkornnudeln.
Oh, ich finde, man kann sich dran gewöhnen, wenn man genug Soße hat.
Genau, die Soße macht den Geschmack dann sowieso aus. Muss man ja sowieso sagen, ne? Bei Nudeln, warum schmecken Nudeln? Meistens ist es tatsächlich die Soße obendrauf.
Ja, ich denke auch, darum geht es eigentlich am Ende.
Da kann man sich theoretisch auch einen großen Berg an Gemüse mit Soße überkippen und das Gemüse drin ertränken und schon hat man deutlich weniger Kohlenhydrate und viel mehr gute Ballaststoffe, viel mehr Vitamine, Mineralstoffe und deutlich weniger Kalorien auch.
Ja, es gibt ja auch Surimi-Nudeln zum Beispiel und es schmeckt auch, also hat auch mal was. Gerade im Sommer ist das ja auch leichter, also das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren.
Also im Grunde kann man festhalten, wenn es um das Abnehmen geht und man möchte auf Kohlenhydrate verzichten, dann geht es tatsächlich nur um die schlechten, kurzkettigen Kohlenhydrate. Also im Prinzip alles, was mit Weißmehl irgendwie zusammenhängt und mit Zucker.
Genau. Also gerade auch, wenn man Low-Carb-Diäten macht, das kann natürlich auch super funktionieren, wenn man das richtig macht. Also dass man jetzt einfach nicht nur Brot und Nudeln streicht, dann muss man halt auch schon schauen, dass man das durch Gemüse ersetzt, durch gute Fette und Proteine erhöht. Und eben vielleicht auch ab und an Vollkornprodukte dazu nimmt oder eben die guten Kohlenhydrate, dann kann das super klappen, klar.
Welche Rolle spielt denn eigentlich das Eiweiß beim Erreichen der strafferen Strandfigur?
Schon eine wichtige Rolle. Also das Eiweiß kann man sich ja wie so eine Art Bodyguard von den Muskeln vorstellen. Also das heißt, wenn man abnehmen möchte, schützt ja ausreichend Eiweiß deine Muskulatur. Und wir wollen ja, wie wir schon gesagt haben, die Muskeln behalten, weil die sind ja so kleine Kalorienöfen, selbst im Schlaf. Also die verbrennen ja für uns die Kalorien. auch sozusagen, wenn wir nichts tun. Also es ist schon sehr wichtig, dass wir auf Eiweiß achten, dass wir auf unsere Muskeln achten. Also das heißt so Hüttenkäse, Magerquark, Eier, Lachs, pflanzliche Alternativen sollten wir auf jeden Fall im Speiseplan dann integrieren.
Weil im schlimmsten Fall ist es denn tatsächlich so, dass man nicht nur Fett verliert, sondern auch die Muskeln abbauen, ne?
Genau, weil im Endeffekt ist es eben so, dass wenn wir kein Eiweiß integrieren und auch keinen Sport treiben, dass wir dann wirklich auch unsere Muskeln abbauen. Und das wollen wir nicht, weil wir verlieren dann halt eher Muskeln und kein Fett. Und dann haben wir am Ende auch den wohlbekannten Jojo-Effekt oftmals, dass wir einfach, wenn wir dann normal wieder in unsere Routine kommen, mehr zunehmen als wir davor gewogen haben.
Ja, also über den Jojo-Effekt sprechen wir gleich nochmal intensiver. Ich würde kurz vorher mit dir nochmal über das Intervallfasten sprechen. Lohnt sich denn das, um schnell in Form zu kommen?
Klar, also man kann auf jeden Fall sagen, dass das Intervallfasten für viele Menschen eine Art Gamechanger ist, weil es einfach eine Struktur auch vorgibt, dass man zum Beispiel ja sagt, man fastet 16 Stunden und hat nur 8 Stunden Zeit zu essen, in Anführungszeichen, dass man sich ja auch individuell legen kann, wann man anfängt und wann man aufhört. Das spart ja für viele Menschen schon fast nebenbei die Kalorien, weil man eben eine lange Zeit hat, in der man nicht isst und kann auch eben Heißhunger bremsen. Es ist aber wichtig, dass man eben auch in dieser Phase, in dieser 8 Stunden, die man halt dann hat zum Essen, auf die Qualität des Essens achtet. Also wenn man dann sagt, okay, ich habe 8 Stunden und ich muss jetzt alles essen, was hier rumsteht und es ist auch egal was, dann macht es auch wenig Sinn, weil dann habe ich am Ende ja auch einen Kalorienüberschuss. Weil auch da geht es ja darum, wir wollen ja ein Defizit aufbauen. Also kann super klappen, wenn man ein Typ dafür ist und kann vielem Struktur geben, haben auch schon viele Studien bewiesen. Aber man muss halt schauen, ob man eben ja dafür gemacht ist und wie man dann auch seine 8 Stunden strukturiert mit dem Essen.
Ja, also einige machen wahrscheinlich den Fehler, die essen 16 Stunden nichts und in den 8 Stunden knallen sie sich dann die Wampe voll und haben trotzdem 3000 Kalorien. Das ist nicht zielführend dann.
Richtig, genau. Das wollen wir am Ende des Tages nicht.
Also ist es im Prinzip auch so, dass man auch dadurch natürlich ein bisschen abnimmt, weil man ja letztlich auf eine Mahlzeit des Tages verzichtet und das Ganze auf 2 Mahlzeiten dann verteilt.
Genau, man hat ja weniger Zeit sozusagen Kilokalorien zu essen. Letztendlich kommt es aber wahrscheinlich auch darauf an, was für ein Typ Mensch man ist. Ich kenne auch Menschen, die in diesen 8 Stunden 3 Mahlzeiten essen, aber vielleicht weniger zwischendurch dann snacken, weil die Zeit einfach viel kürzer ist. An sich ist man ja recht frei, sich diese 8 Stunden zu gestalten, aber letztendlich sollte man halt eben schon schauen, dass man eben dann nicht mehr isst, als man Hunger hat in den 8 Stunden, nur weil man nur 8 Stunden Zeit hat.
Was ist denn am besten, wenn man das Frühstück weglässt oder das Abendbrot?
Da streiten sich die Geister. Auch das würde ich ganz individuell entscheiden, was man eben braucht. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jemandem zu empfehlen, das Frühstück zu streichen, wenn die Person morgens aufwacht und eigentlich direkt Hunger hat. Andersrum macht es auch keinen Sinn, jemandem zu empfehlen, das Abendessen zu streichen, wenn jemand vielleicht gerne abends auch mal mit Kollegen oder Freunden weggeht und das auch als soziale Komponente braucht und einfach so ein Mensch ist, der abends eher Hunger hat. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn man jetzt morgens lange hungert, kann es schneller zu Heißhungerattacken kommen, weil man einfach eine lange Phase hat, in der man nichts gegessen hat. Und wenn man das zu lange hat, dann kommt man ja oft an so einen Punkt, dass man wirklich einen Heißhunger hat und dann oftmals auch mehr isst, als man sollte. Deswegen, wenn man mit einem eiweißreichen, ballaststoffreichen Frühstück in den Tag startet, ist man oft über den Tag ein bisschen gesättigter, aber letztendlich würde ich das individuell an die eigene Lebensphase anpassen.
Man muss also wirklich gucken, wie es am besten passt für einen selbst. Wenn man denn auf dem Bau arbeitet, sage ich jetzt mal, und dann abends völlig kaputt nach Hause kommt, dann braucht man natürlich auch ein bisschen Energie, muss das Ganze wieder ein bisschen auffüllen. Vielleicht ist es dann für andere auch einfacher, wenn man vielleicht um 18 Uhr das Letzte isst und dann hat man die Nacht noch mit dazwischen und dann kann man ja theoretisch schon um 10 wieder was essen.
Richtig, genau. Das ist ja auch das Gute, dass man da ganz individuell das an seinen Plan anpassen kann, an seine oder seinen Tagesplan und seinen Lebensplan, wann man starten möchte und was man für ein Mensch ist.
Ja, das waren jetzt so die zwei, sage ich jetzt mal, bekanntesten Konzepte, Low Carb und Intervallfasten. Was gibt's denn sonst noch so an Sommertrends, wo du sagen würdest, na, sollte man die Finger von lassen?
Ja, was ich oft höre, sind ja diese typischen Smoothie-Kuren oder Detox-Programme oder dass man sagt, ich esse nur Salat. Das klingt natürlich alles oft verführerisch, aber gerade so bei Detox-Programmen, die entgiften sollen, das macht wenig Sinn, weil der Körper entgiftet sich selbst über Leber, über Niere, über die Haut und es gibt aktuell noch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Detox-Produkte tatsächlich Gifte aus dem Körper entfernen. Es ist so, dass viele davon eher abführend oder entwässernd wirken. Und es ist ja auch so, dass unser Körper täglich Eiweiß, Vitamine und Energie braucht und wir sonst den Stoffwechsel auch oftmals bremsen. Deswegen würde ich da aufpassen, wenn man denkt, okay, ich mache jetzt nur eine Smoothie-Kur, eine Detox-Kur und möchte damit unbedingt abnehmen, das funktioniert meist nicht langfristig zumindest. Wenn man sagt, ich mache das, um mich besser zu fühlen und ist es was ganz anderes, ne, kann man auch niemandem verbieten, aber ich würde das nicht reine Mahlzeiten durch eine Saftkur ersetzen.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, Saftkuren mit Smoothies führen auch dazu, dass die Leber ordentlich zu tun hat, da ist sehr viel Fructose drin.
Richtig, genau. Und von manchen Blutzuckeranstiegen dann auch gar nicht zu sprechen, die man dann hat, wenn man Säfte trinkt, wo viel Obstanteil ist und Fruchtzucker, genau.
Wie schafft man es denn, so diesen Heißhungerattacken zu entgehen, gerade so an heißen Tagen, wie kann man das Ganze vermeiden?
Ja, also es ist ja oftmals so, dass wir manchmal auch Durst mit Hunger verwechseln. Also gerade auch an heißen Tagen unbedingt viel trinken.
Da reden wir jetzt nicht von Cola.
Genau, stimmt, ja. Gut, dass du es sagst. Nee, auf jeden Fall Wasser. Es geht ja natürlich auch mal eine Saftschorle, ne, mit weniger Saftanteil. Also jetzt nicht 50-50, sondern vielleicht so 20-80. Aber primär sollte es Wasser sein.
Ja, und 20-80% Wasser natürlich.
Genau, 80% Wasser. Andersrum wäre schön. Nein. Genau, 80% Wasser. Also ne, trinken auf jeden Fall, immer integrieren und dann lieber so kleine eiweißreiche Snacks parat haben. Das kann ja eine Handvoll Nüsse sein oder vielleicht ein Joghurt. Und ganz wichtig ist auch nicht zu lange zu hungern, weil dann kommt man wieder an diesen Punkt, dass einen der Heißhunger dann oft überrollt und dann kann man sich nicht mehr so kontrollieren und isst dann oftmals Dinge, die man so, wenn man Normalhunger gehabt hätte, gar nicht gegessen hätte. Also trinken, kleine eiweißreiche Snacks vielleicht zwischendurch dabei haben und schauen, dass man nicht zu lange hungert, um eben diesen Heißhunger zu vermeiden.
Jetzt hast du aber diese Snacks angesprochen und es ist ja eigentlich so, dass man lieber eine größere Pause lassen sollte zwischen den Mahlzeiten, damit eben der Blutzuckerspiegel auch mal zwischendurch eine Möglichkeit hat, ein bisschen abzusinken, ne? Wie viele Stunden würdest du empfehlen zwischen zwei Mahlzeiten?
Ja, so 4 Stunden wären schon ganz gut, 4 bis 6. Aber bei diesen Snacks meinte ich auch eher, es gibt ja auch kohlenhydratarme Snacks. Also wenn man jetzt eine Handvoll Nüsse isst zum Beispiel oder ein Stück Handkäse, schmeckt jetzt auch nicht jenem, aber oder körnigen Frischkäse und da einfach nach Alternativen sucht, dann ist das ja auch in Ordnung mal.
Aber spannend, dass du Handkäse sagst, ne? Also mir würden auf Anhieb 20 andere Snacks einfallen. Handkäse hatte ich jetzt nicht bei mir auf dem Tableau.
Ja, ich mag den ganz gerne und der ist sehr eiweißreich. Also wenn man den mag, dann kann man den gerne integrieren.
Sehr gesund also, genau. Und wenn du die Nüsse ansprichst, dann sprechen wir natürlich nicht von Studentenfutter, wo sehr viele Rosinen drin sind, die eben sehr viel Fruchtzucker haben, sondern tatsächlich nur von Nüssen.
Genau, auch nicht von den gerösteten, gesalzenen Erdnüssen, sondern wirklich die naturbelassenen Nüsse, wie Walnüsse, Mandeln, dass man die integriert.
Da hat man auch gleich die wichtigen und gesunden Omega-3-Fettsäuren mit dabei bei den Walnüssen.
Genau.
Dann sprechen wir jetzt nochmal über den Jojo-Effekt. Wie kann man das verhindern, dass man da sozusagen erst stark abnimmt und dann aber gleich so viel wieder drauf bekommt?
Genau, also das Geheimnis ist eigentlich, dass man ja eben nicht diese extremen Diäten macht, von denen wir gesprochen haben, sondern dass man eben eher ein neues Fundament baut. Das heißt nämlich, wer nur kurzfristig abnimmt und danach eben wieder ganz normal isst, wie vorher, wird zwangsläufig wieder zunehmen. Und das heißt lieber Gewohnheiten Schritt für Schritt umstellen und dauerhaft dranbleiben. Also das haben wir auch schon gesagt, ne? Diese 0,5 Kilogramm pro Woche, das ist realistisch, das ist umsetzbar und das ist auch langfristig umsetzbar und machbar. Wichtig ist auch genug zu essen, das heißt nicht zu wenig Kalorien, weil sonst fährt der Stoffwechsel eben auch runter. Ausreichend Proteine, weil die eben unsere Muskulatur schützen und die Muskeln sozusagen beim Abnehmen unterstützen. Und dass man natürlich Krafttraining und Bewegung integriert, weil unsere Muskeln den Stoffwechsel aktiv halten. Und dieses jetzt sofort und alles oder nichts denken sollte man halt lieber streichen. Ich weiß, dass man sich das oft wünscht, aber es hat halt nur einen kurzfristigen Effekt und wird uns langfristig nicht glücklich machen.
Also der Fokus muss auf der Langfristigkeit, also auf einer echten Ernährungsumstellung liegen.
Genau. Ja, da muss man leider ein bisschen Geduld und Planung mitbringen, aber man wird langfristig damit glücklicher werden.
Gibt es denn so bestimmte Lebensmittel, die den Stoffwechsel vielleicht auch ein bisschen ankurbeln können? Also ich habe schon mal was gelesen, so von Apfelessig zum Beispiel. Bringt das was?
Genau, der bekannte Apfelessig oder es gibt ja auch scharfe Gewürze wie Chili, Ingwer, schwarzer Pfeffer. Die können den Stoffwechsel schon minimal anschieben, aber sind jetzt auch keine Wunderwaffe, dass man sagt, nur das und dann wird es schon von alleine laufen. Das nicht. Man kann das natürlich gerne integrieren, ne, morgens trinken ja viele irgendwie so ein Glas Apfelessig, also ins Wasser gemischt, ne, mit einem Esslöffel. Es wird einem nicht unbedingt schaden, aber es wird jetzt auch keine Wunder bewirken. Also das Wichtigste ist, dass man eben diese tägliche Bewegung integriert und eben die Ernährung umstellt, die aber dem Körper eben Energie und Nährstoffe liefert.
Also vielleicht noch ein kleiner Tipp von mir, vielleicht kannst du das auch bestätigen, dass es sinnvoll ist. Bei mir ist es so, dass ich morgens als erstes erstmal ein Glas Wasser trinke und im besten Fall sogar noch so 2 Teelöffel Flohsamenschalen mit reinmache, das dann umrühre und trinke und dadurch, weil die Flohsamenschalen ja noch quellen, ist der Magen erstmal voll, sodass man gar nicht mehr so viel Hunger hat. Würdest du das auch empfehlen?
Klar, wenn man das integriert und einem das schmeckt morgens und man dafür gemacht ist, dann kann man das auf jeden Fall machen.
Ja, von Schmecken habe ich nicht gesprochen.
Ja, aber wenn man das langfristig für sich halt entdeckt und sagt, okay, es bringt mir was, es kann mich irgendwie unterstützen, ich habe da nicht so Hunger, ich fühle mich damit gut. Klar, warum nicht? Es schadet einem auf jeden Fall nicht. Ich denke nur, es ist immer wichtig, dass man halt für sich schaut, was funktioniert für mich. Aber ist auf jeden Fall eine gute Idee. Generell morgens einfach auch ein lauwarmes Glas Wasser zu trinken, ist auch so, dass es unseren Stoffwechsel auch schon manchmal ein bisschen ankurbelt, weil wir einfach so ein bisschen den Magen-Darm-Trakt sozusagen anregen und in der Nacht ja auch viel Wasser verlieren. Genau, aber kann man auf jeden Fall machen.
Jetzt fragen sich sicherlich einige, warum lauwarmes Wasser, warum nicht kaltes Wasser?
Ja, das ist einfach, damit wir eben unseren Magen und unseren Darmtrakt eben mit diesem lauwarmen Wasser schon so ein bisschen anregen, weil bei kaltem Wasser, das fließt sozusagen eher einfach durch, anstatt das lauwarme Wasser, das regt das halt ein bisschen an.
Dann kommen wir jetzt mal schon zum Ende. Was würdest du denn Menschen raten, die nicht so viel Zeit für Sport haben, und da schließe ich mich auch mit ein, aber die trotzdem fitter aussehen wollen?
Also klar, wir haben ja eh gesagt, ne, Ernährung ist so das Wichtigste mit, ne, da sollte man ansetzen, aber letztendlich sollte man eben versuchen, dass man im Alltag alles, was man da nebenbei mit einbauen kann, und da spreche ich wirklich ganz klassisch vom Treppensteigen oder vielleicht doch mal ein paar Meter das Auto weiter wegparken, dass man einfach dahin laufen kann, dass man Bewegung versucht, in den Alltag zu integrieren. Und letztendlich geht es ja auch nicht darum, da muss ja auch nicht jeden Tag sich 1,5 Stunden für Sport Zeit nehmen. Manchmal reichen ja auch schon so kleine 10-Minuten-Workouts, die man zu Hause machen kann. Und ich denke, das ist genau wie bei der Ernährung, das muss man anfangen, das muss man irgendwie versuchen, langfristig zu integrieren und irgendwann funktioniert es ganz von alleine. Ich meine halt einfach eher so Mikro-Workouts vielleicht integrieren über den Tag, anstatt halt sich aktiv länger Zeit dafür zu nehmen.
Und es muss ja vielleicht doch nicht gleich immer ein Workout sein. Vielleicht reicht es einfach, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, zieht man sich die Turnschuhe an und läuft vielleicht 1/2 Stunde einfach schnellen Schrittes. Und da meine ich jetzt nicht das Rennen, sondern tatsächlich das schnelle Gehen. Das ist ja auch schon sehr sinnvoll, oder?
Genau, auf jeden Fall. Und wenn man sagt, man schaut aber gerne direkt nach der Arbeit gleich Fernsehen, vielleicht überlegt man sich auch, ob man sich irgendwas sonst für die Wohnung sucht, dass man das auch drinnen machen kann und dabei die Serie schauen kann, so dass man es für sich eigentlich am angenehmsten gestaltet, dass es einem auch irgendwo ein kleines Stück vielleicht sogar Spaß macht.
Ja, Mensch, vielen Dank, Silja. Das waren wirklich sehr viele wertvolle Tipps.
Lieben Dank, Mario.
Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, auch Sie konnten sich einiges für den Sommer mitnehmen an Infos. In der kommenden Folge geht es dann hier an dieser Stelle um das Herz. Explizit um die Herzmuskelentzündung, bei der man wirklich aufpassen muss. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön gesund.